NDR Info. Themen des Tages.
Explosion in Katar. Israel bestätigt einen Militäranschlag. Ziel seien Hamas-Führungspersonen gewesen, die in Doha an einem Abkommen mitverhandeln. Es ist das erste Mal, dass Israel seine Angriffe nach Katar ausweitet. Wir fragen gleich unseren Korrespondenten, ist das eine neue Eskalationsstufe für diese Region? Außerdem unsere Themen hier in den Themen des Tages. Der Nordostseekanal, da wurde ein mutmaßliches Spionageschiff festgesetzt. Und wir werfen einen Blick nach München auf die Automesse IAA Mobility. Wie modern präsentieren sich die deutschen Autobauer und langt es, um die chinesische Konkurrenz irgendwie in Schach zu halten? Das sind die Themen des Tages. Heute ist der 9.9. Einen schönen guten Abend. Am Nachmittag gab es die ersten Meldungen heute über Detonation in Doha. Da fragen wir jetzt live nach bei Moritz Behrendt, unserem Korrespondenten für die Region. Israel hat die Angriffe auf die Hamas in Katar bestätigt. Die Rede ist von einem präzisen Schlag gegen die Hamas-Führung. Was ist denn überhaupt bisher bekannt?
Es kommen derzeit minütlich neue Informationen und Reaktionen herein. Deswegen ist vieles auch noch nicht bekannt. Bekannt ist, dass die israelische Luftwaffe insgesamt 12 Raketen abgeschossen hat auf 4 Wohngebäude in Katars Hauptstadt Doha. In diesen Wohngebäuden sollen Vertreter der Hamas getagt haben, über die aktuellen Vorschläge für einen Waffenstillstand beraten haben. Es soll Tote gegeben haben, aber wer genau sich unter den Toten befindet, ist noch unsicher.
Und weiß man Näheres zu den Zielpersonen, also wer in der Hamas Spitze konkret Ziel war?
Ja, da sind vor allem zwei Namen sehr interessant. Khalil al-Haya, das ist derjenige, der die Waffenstillstandsverhandlungen für die Hamas in Katar geführt hat. Einer der hochrangigsten Hamas-Vertreter im Ausland. Und der zweite ist ein langjähriger Bekannter, auf den auch schon mal ein Anschlag von Israel ausgeübt wurde. Damals hat er den überlebt. Das ist Khaled Meshal. Bei beiden heißt es von katarischen Medien momentan, sie hätten diesen Anschlag überlebt, gestorben, getötet wurden. Unter anderem der Sohn von Khalil al-Haya und dessen Büroleiter, also der Büroleiter von Khalil al-Haya. Aber Katar hat angekündigt, demnächst soll es eine Pressekonferenz geben. Da kriegen wir vielleicht mehr bestätigte Details.
Gestern haben wir über den Terroranschlag in Jerusalem berichtet. Heute hat die Hamas die Tat für sich reklamiert und im Grunde nur wenige Minuten danach gab es diese Detonation in Doha. War das also der Auslöser oder ist so ein Angriff dann schon doch von langer Hand geplant? Wie ist das einzuschätzen?
Es kann schon sein, dass es ein Auslöser war, aber tatsächlich ist ein solcher Angriff natürlich eher von langer Hand geplant. Das galt auch schon vor einem Jahr im Juli, als Ismail Haniyeh, der Hamas-Anführer, in Teheran getötet wurde. Sowas kann nicht mit einem Mal geplant werden innerhalb von wenigen Stunden. Das ist lange vorbereitet durch den israelischen Geheimdienst. Aber möglicherweise ist dieser Anschlag in Jerusalem ein Auslöser gewesen. Aber auch die zögerliche Haltung der Hamas zum aktuellen Waffenstillstandsvorschlag von Donald Trump, den er vor wenigen Tagen gemacht hat.
In Doha, in Katar wird ja verhandelt. Es sollten jetzt eben auch Vermittler getroffen werden, die von der Hamas eben in Doha entsandt sind. Dass das Land jetzt so als wichtigster Vermittler in diesen Konflikt hineingezogen wird, welche Reaktion gibt es schon?
Es gibt einen großen Aufschrei, nicht nur in Katar, sondern in der gesamten arabischen Welt. Auffällig ist dabei, dass weniger über die Hamas gesprochen wird, als über den Angriff auf Katar. Als Verletzung der Souveränität, als Verletzung des Völkerrechts wird es gebrandmarkt, auch von Staaten, die durchaus ganz vernünftige Beziehungen zu Israel haben, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Jordanien. Also die Wut ist groß in der arabischen Welt und Kompromisse mit Israel, die will momentan hier keiner mehr eingehen.
Daniel, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung. Live war das Moritz Behrendt zu den israelischen Angriffen auf die Hamas in Doha. Was die israelische Regierung dazu sagt, fasst uns jetzt Jörg Poppendieck zusammen aus dem ARD-Studio in Tel Aviv.
Israels Premierminister Netanyahu hat die Verantwortung für den Angriff auf die Hamas-Spitze in Doha übernommen. In einer Stellungnahme heißt es, der Schlag gegen die obersten Terroristenführer sei eine vollständig unabhängige israelische Operation gewesen. Israel habe sie eingeleitet und durchgeführt. Israelische Medien berichten, der Einsatzplan hätte bereits seit Monaten vorgelegen. Man wollte in Israel aber wohl darauf warten, dass die Hamas-Führer aus der Türkei zu Beratungen nach Doha reisen. Der stellvertretende Vorsitzende der palästinensischen Autonomiebehörde, Hussein al-Sheikh, verurteilte den Angriff. Internationales Recht sei gebrochen worden, sagte er. Ende August erst hatte die israelische Armee den Sprecher der Hamas im Gazastreifen getötet. Danach deutete Armeechef Samir weitere Angriffe an. Bei einer Lagebesprechung der Armee sagte er, die meisten Hamas-Führer seien im Ausland. Auch dort werde man zu ihnen vordringen.
Das hat man heute gemacht. Israel hat heute im Kampf gegen die Terrormiliz Hamas auch Ziele in Katar angegriffen. Dort in Doha lebt unter anderem ein Verhandlungsführer, dem der Angriff galt. Unser erstes Thema heute Abend. Und damit kommen wir nach Norddeutschland. Zu einem durchaus spektakulären Einsatz. Die Polizei hat nämlich am Sonntag auf dem Nordostseekanal in Kiel mit Spezialkräften ein Frachtschiff gestoppt und durchsucht. Der Verdacht, das Schiff könnte für Spionage genutzt worden sein. Über die Hintergründe konnte ich mit dem NDR-Reporter Moritz Olsen sprechen. Wie genau lief der Einsatz ab?
Also die Skandak wollte aus dem Nordostseekanal in Richtung Kieler Förde und dann in die Ostsee fahren. Und in der Kanalschleuse musste der Frachter dann stoppen. Und den Moment haben die Spezialkräfte der Polizei aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein genutzt, um das Schiff zu stürmen. Und in der Nacht haben dann 40 Beamte das ganze Schiff auf den Kopf gestellt und durchsucht.
So ein massiver Einsatz kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Was sind denn die Vorwürfe?
Also es geht um den Verdacht der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken. Der Frachter soll als Basis für Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur in Norddeutschland gedient haben. Fälle von mutmaßlichen Spionage-Drohnensichtungen gab es ja über Stützpunkten der Bundeswehr in letzter Zeit häufiger. Und im konkreten Fall geht es um einen Fall am 26. August. Da soll eine Drohne von dem Schiff aus gestartet sein und Aufnahmen von einem Marineschiff gemacht haben. Außerdem ist nach unseren Informationen wohl Spionagetechnik an Bord gefunden worden.
Wie ist man dem ganzen Treiben, dem Schiff überhaupt auf die Spur gekommen?
Der Frachter war den Behörden wohl schon vor einigen Monaten aufgefallen und unter anderem wohl, weil das Schiff immer wieder vom eigentlichen Kurs abgewichen ist. Außerdem kam die Route in den Behörden wohl verdächtig vor. Der Frachter ist nämlich immer zwischen Nord- und Ostsee hin und her gefahren. Seit Mitte August ist das Schiff von Litauen über den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel, Göteborg, Rotterdam und dann wieder zurück in den Nord-Ostsee-Kanal gefahren.
Was ist denn sonst über dieses Schiff bekannt?
Offiziell fährt das Schiff unter der Flagge des Karibikstaates St. Vincent und der Grenadinen. Die Besatzungsmitglieder sollen aber aus Russland stammen oder zumindest Russisch sprechen. Das ist bisher aber noch nicht offiziell bestätigt.
Und was macht man jetzt? Also wie geht's jetzt weiter?
Naja, das Schiff wird erstmal weiter im Nordostseekanal festgehalten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Flensburg arbeiten die Ermittlungsbehörden mit Hochdruck an dem Fall. Aber mit genauen Informationen hält man sich da noch sehr zurück. Da wird es sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch viele spannende Details geben.
Und da werden wir natürlich entsprechend drauf gucken. Das war für den NDR Moritz Olsen. Im Nordostseekanal wurde ein mutmaßliches Spionageschiff festgesetzt. Und jetzt sprechen wir über Schatten und Licht. Noch nie waren so viele Menschen so gut ausgebildet wie heute. Fast die Hälfte der jungen Erwachsenen in den OECD-Staaten, also in den Industriestaaten, den 40, die mitmachen, haben inzwischen einen Hochschul- oder Meisterabschluss. Aber in Deutschland zeigt sich eine besonders große Spannbreite. Zwar liegt der Anteil der Erwachsenen mit sehr geringen Lesekompetenzen leicht unter dem OECD-Schnitt, aber gleichzeitig ist eben der Abstand zwischen den besonders Schwachen und den Hochqualifizierten hierzulande größer als in vielen anderen Ländern. Heute hat die OECD ihre Bildungsstudie vorgestellt. Nicole Marquardt mit weiteren Einzelheiten.
Bettina Martin, Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz, fasst die Ergebnisse der neuesten OECD-Bildungsstudie so zusammen.
Ich glaube, diese Studie hat ganz viel Licht, aber eben auch ein bisschen Schatten.
Zuerst also die guten Nachrichten. Deutschland zieht zunehmend ausländische Studenten an. Kein anderes nicht englischsprachiges Land lockt mehr internationale Studierende an. Allein im zurückliegenden Wintersemester waren laut Statistischem Bundesamt 492.600 Studentinnen und Studenten aus dem Ausland hier eingeschrieben. Rund 17% aller Studierenden. Dazu kommt, in keinem anderen Land der Welt macht ein höherer Anteil aller Absolventen eines Bachelor- oder gleichwertigen Programms einen Abschluss im MINT-Bereich. Über ein Drittel aller Abschlüsse entfallen auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das sei Weltspitze, sagt Forschungsministerin Dorothee Bär von der CSU.
Das heißt, wir können wirklich mit Fug und Recht auch sagen, dass wir MINT-Weltmeister sind.
Nun zum Schatten. Noch immer hängt in Deutschland der Bildungserfolg stark von Herkunft und Familie ab. Wenn Eltern einen höheren Abschluss haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch die Kinder ihn anstreben. Andere Länder, beispielsweise Dänemark, gleichen familiäre Nachteile besser aus, weil die Unterstützung zum Beispiel noch früher und zielgerichteter einsetzt. Dabei gibt Deutschland für Bildung pro Kopf überdurchschnittlich viel Geld aus. Allerdings, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, deutlich weniger als beispielsweise Norwegen oder Großbritannien. Katharina Günther-Wünsch, Bildungssenatorin in Berlin, gibt außerdem zu bedenken, dass die Unterstützung schon vor der Schule beginnen muss.
Die Grundschule ist de facto zu spät. Wir müssen den Fokus darauf legen, dass die Kinder, bevor sie in die Schule kommen, tatsächlich im Spracherwerb, aber auch in den sozialen Kompetenzen, motorischen Kompetenzen so fit sind, dass sie einen guten Start in ihre Bildungslaufbahn haben.
Und noch eine Sorge treibt die Bildungsforscher um. Die Kluft bei den Bildungsabschlüssen wird in Deutschland immer größer. Der Anteil von jungen Erwachsenen, die weder Abitur noch Berufsabschluss haben, ist seit 2019 von 13% auf 15% gestiegen. Denn die OECD-Studie Bildung auf einen Blick zeigt auch, hohe Bildung lohnt sich. Menschen mit Hochschulabschluss verdienen in Deutschland im Durchschnitt 50% mehr als diejenigen ohne höheren Abschluss.
Soweit Nicole Markwald aus dem Hauptstadtstudio in Berlin über die neue OECD-Bildungsstudie, die heute vorgestellt wurde und wie jedes Jahr natürlich auch genug Stoff für Sorge und Diskussion bietet. Deutschlands Schlüsselindustrie steht unter Druck. Die Gewinne der Autobauer sinken, die Konkurrenz wächst. In München zeigen die Konzerne ab heute, wie sie die Kunden locken wollen. Bei der IAA Mobility. Mehr als 170 Aussteller geben dort einen Blick auf die Technik von morgen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnete die Autoschau heute Vormittag und präsentierte sich durchaus mehr als sein Vorgänger Olaf Scholz als interessierter Autokanzler. Er versprach einen neuen Autogipfel und forderte von der Branche Innovation und Qualität. Und er sagte, er sieht die Branche ja schon auf einem guten Wege. Redet der Kanzler die Autoindustrie stark oder ist sie wirklich wieder stärker? Darüber konnte ich mit unserem Reporter Stefan Liener in München sprechen bei der IAA Mobility. Ich habe ihn gefragt, wenn er so über die Messe geht, was überrascht ihn denn am meisten in diesem Jahr?
Also zum einen, wie präsent die deutschen Aussteller wieder sind. Ich war auch vor 2 Jahren schon auf der IAA Mobility. Damals waren die größten Stände die von chinesischen Ausstellern. BYD hat damals wirklich die deutschen Platzhirschen wie BMW, Mercedes und die Volkswagen-Gruppe düpiert. Da gibt's jetzt so eine Art, ja, der bayerische Ministerpräsident hat's heute das Imperium schlägt zurück genannt. Das ist das eine, also dieser Optimismus, der an den Ständen ausgestrahlt wird, wenn man mit den Leuten spricht. Und dann sind Exoten da, die bis jetzt wohl die wenigsten deutschen Autofahrer auf dem Schirm hatten, zum Beispiel Togg, ein türkischer Hersteller, der sehr selbstbewusst auftritt. Der hat auch bei seiner Fahrzeugpräsentation wirklich wahnsinnig viele Leute an den Stand gelockt. Also es war fast schon Partystimmung. Es gibt also wirklich einiges an Überraschungen hier.
Verbrenner, findet man die auf der IAA Mobility noch irgendwo in der Ausstellungsfläche?
Also ich bin jetzt in den vergangenen 2 Tagen hier auf dem Messegelände unterwegs gewesen. Man muss ja sagen, die Veranstaltung ist auf 2 Standorte verteilt, einmal Innenstadt, einmal Messegelände, hier für die Profis. Und ich habe wirklich gesucht und ich habe 2 Verbrenner gefunden, und zwar 2 BMW Oldtimer. Ansonsten ist hier wirklich alles Elektro, allenfalls noch Hybrid. BYD zum Beispiel, der chinesische Hersteller, bringt jetzt einen Hybrid-Kombi für den europäischen Markt hier auch an die Kunden.
Bleiben wir mal bei BYD. Das ist eine Firma, die auch zum Thema Laden sich da präsentiert in München, nämlich, dass man das E-Auto so schnell laden kann, wie man eigentlich auch tanken würde. Jeder, der ein E-Auto hat, weiß, dass es ein Gamechanger wäre. Ist es die einzige Firma oder spielt das auch bei anderen eine Rolle?
Das spielt definitiv bei allen eine Rolle. Auch Mercedes und BMW haben mit ihren ganz neuen Fahrzeugen, die sie hier präsentieren, da auch ordentlich vorgelegt. Also da soll man innerhalb von 10 Minuten den Tank, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also die Batterie so weit voll kriegen, dass da mehrere 100 Kilometer Reichweite drin sind. Und da ist wohl auch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also da gibt's durchaus ein Duell der Hersteller darum, wer am schnellsten den meisten Saft in die Batterie kriegt. Und da ist das Ende wohl noch offen.
Sie haben es eben gesagt, Markus Söder spricht vom Imperium, das zurückschlägt. Und ich hatte jetzt auch bei der Rede von Kanzler Friedrich Merz heute Morgen zur Eröffnung schon den Eindruck, jetzt zählt's. Die deutschen Autobauer müssen, wollen demonstrieren, was sie können, dass es keine Produktkrise gibt. Wie sehen Sie denn das? Können die neuen deutschen E-Autos in puncto Modernität tatsächlich mit der Konkurrenz aus China und den USA oder der Türkei mithalten?
Ja, das ist jetzt, wenn man so will, der 2. Anlauf. Der erste, der ist gehörig in die Hose gegangen, anders kann man es nicht sagen. Und die deutschen Hersteller haben jetzt einfach verstanden, wenn sie jetzt nichts tun, also wenn jetzt keine wettbewerbsfähigen E-Autos auf den Markt kommen, dann war es das möglicherweise mit der Technologieführerschaft, die ja so oft beschworen wurde, der deutschen Hersteller auf dem Weltmarkt. Da hat man dann auch zweistellige Milliardensummen im Fall von BMW in so eine neue Produktklasse investiert. Und das kann man nicht aller Tage machen. Das heißt, diese Fahrzeuge, die müssen jetzt wirklich am Markt funktionieren. Sonst wird es für die deutschen Hersteller in der bisherigen Form sehr, sehr schwierig.
Funktionieren die auf dem Markt denn auch preistechnisch?
Kommt immer darauf an, womit man es vergleicht. Also ein BMW iX3, das ist im Prinzip die elektrische Weiterführung von dem X3, also von dem SUV, kostet um die 60.000 Euro. Das tut aber auch das Verbrenner-Pendant. Jetzt ist die Hoffnung natürlich, dass Hersteller wie Opel oder VW mit Autos auf den Markt kommen, die eher in der Kategorie 25.000 Euro kommen. Das ist fest geplant, wenn auch noch nicht in den nächsten Monaten.
Eindrücke von der IAA Mobility in München von unserem Reporter Stefan Liener hier in den Themen des Tages. Ein gigantisches Bauwerk in Ostafrika sorgt für Streit. Heute hat Äthiopien nämlich Afrikas größtes Wasserkraftwerk eingeweiht, ein Staudamm am Nil. 14 Jahre hat man daran gebaut. Und damit will man jetzt doppelt so viel Strom liefern, wie das Land bisher erzeugt hat. Und man muss wissen, bisher hatte mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Äthiopien keinen Zugang zu Strom. Das soll sich damit ändern. Aber dieser Mega-Staudamm am Nil gibt der Regierung in Addis Abeba auch die Kontrolle eben über diese Lebensader Richtung Sudan und Ägypten. Karin Bensch berichtet.
Er ist groß und massiv, der neue Nil-Staudamm in Äthiopien. Gekostet hat das Megabauprojekt umgerechnet mehr als 3,4 Milliarden Euro. In voller Leistung soll die Anlage rund 6.000 Megawatt Strom liefern. Das ist etwa so viel wie 4 moderne Atomkraftwerke. Der neue Staudamm ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung Äthiopiens. In dem ostafrikanischen Land leben rund 135 Millionen Menschen. Derzeit haben knapp 60% der Äthiopier keinen Zugang zu Strom. Das soll sich in Zukunft ändern. Doch es geht um mehr. Schon jetzt verkauft Äthiopien Strom in die Nachbarländer Kenia und Sudan. Künftig sollen es noch mehr werden, sagt Javas Bigambo, politischer Analyst aus Nairobi.
To supply to the national grids of Uganda, Tanzania, Somalia.
Auch andere Länder brauchen dringend mehr Strom, zum Beispiel Uganda, Tansania und Somalia. Äthiopien ist damit auf dem Weg, ein riesiger Energieexporteur in der Region zu werden.
Of energy supply in the region.
So sehr der neue Staudamm in Äthiopien gefeiert wird, in anderen Ländern, die am Nil liegen, wird er als Bedrohung wahrgenommen. Im Sudan, vor allem aber in Ägypten. Denn das Land liegt im Norden, weit hinter der Quelle des Nils. In Ägypten leben schätzungsweise etwa 118 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Ägypten hat keine andere verlässliche Wasserquelle als den Nil, sagt Analyst Javas Bigambo. Deshalb sei Ägypten stark vom Nil abhängig für Trinkwasser, Bewässerung und Landwirtschaft.
The concern of Egypt is that water being pumped into the GAD project.
Ägypten hat die große Sorge, dass durch den neuen Staudamm mehr Wasser in Äthiopien abgepumpt wird und dadurch am Ende deutlich weniger Wasser in Ägypten ankommt.
To Egypt's way.
Trotz diplomatischer Bemühungen über mehr als 10 Jahre konnten sich die Länder nicht auf ein Abkommen einigen. Und weil es kein Abkommen gibt, betrachten Ägypten und Sudan den Betrieb des Staudamms als Verstoß gegen internationales Recht. Und als eine Bedrohung für ihre Lebensgrundlage. Denn noch immer ist unklar, wie viel Wasser Äthiopien im Falle einer Dürre flussabwärts fließen lassen wird. Es geht auch um Vorherrschaft. Das mächtige Land Ägypten möchte seine Kontrolle über den Nil nicht verlieren. Äthiopien dagegen sieht sich im Recht, das Flusswasser für seine Zwecke zu nutzen. Auch Ägypten nutze Wasser zur Stromgewinnung, zum Beispiel mit dem Aswan-Staudamm. Wem gehört das Wasser des Nils? Äthiopien und Ägypten erheben beide einen Anspruch. Ein Konflikt um natürliche Ressourcen, bei dem eine Lösung erst einmal nicht in Sicht ist.
Ja, dieser neue Staudamm, der GERD, der Grand Ethiopian Renaissance Dam, ist fast 2 Kilometer lang, 175 Meter hoch, wie Karin Bencher gerade geschildert hat. Wie groß ist also das Problem auch für Ägypten und Sudan? Und wo auf der Welt erleben wir schon Konflikte um Wasser? Welche Wege gibt es, sie zu entschärfen? Darüber konnte ich mit Tobias Zumbrägel sprechen von der Universität Heidelberg. Er beschäftigt sich genau damit, wie Veränderung, wie Umweltveränderung vom Klimawandel bis hin zu solchen riesigen Infrastrukturprojekten wie Staudämmen politische Machtverhältnisse und regionale Konflikte prägen. Wie bewertet er denn diesen neuen Staudamm?
Auf jeden Fall so, dass es für Äthiopien, es ist ein Prestigeprojekt, es wurde lange Zeit angekündigt. Es macht für die Äthiopien auch durchaus Sinn, auch wenn man sagen kann, dass Wasserkraft jetzt nicht mehr vielleicht gerade in Zeiten des Klimawandels und der verändernden Wetterdynamik ganz, ganz viel Sinn ergibt für das Land, macht es das tatsächlich schon. Insofern gibt es dafür rationale Gründe, das erstmal errichtet zu haben. Aber natürlich reden wir eben hier auch darüber, dass das Auswirkungen auf Nachbarstaaten hat. Und da ist es gerade für Ägypten so, dass Ägypten schon immer gesagt hat, dieser Konflikt geht auch schon fast jetzt nahezu 100 Jahre, dass der GERD eigentlich eine existenzielle Bedrohung für die Wasserversorgung des Landes sei. Sudan steht so ein bisschen dazwischen, weil es auf der einen Seite abhängig ist, natürlich auch von den Wassermengen des Nils. Es könnte aber auch gleichzeitig von dem Staudamm profitieren, denn dadurch werden halt auch die Überschwemmungen, die möglicherweise dann in Sudan auch immer stattfinden, verhindern können. Also es gibt durchaus auch positive Einflüsse, die für den Sudan eine Rolle spielen könnten.
Ägypten und Sudan haben aber von Anfang an vor allem gegen diese Einseitigkeit der Maßnahmen, der Einseitigkeit des äthiopischen Baus protestiert, ohne Erfolg. Wenn es kein verbindliches Abkommen gibt zwischen Staaten, bestimmt dann am Ende wirklich nur der, durch dessen Gebiet der Fluss fließt?
Auf der einen Seite ist das erstmal richtig. Also es ging hier sehr darum, dass Äthiopien unilateral den Staudamm befüllt hat. Und das war natürlich ein Dorn im Auge, gerade für Ägypten, aber auch für Sudan. Die wollten wirklich ein sehr klares, formelles Abkommen. Äthiopien möchte lieber einen flexibel, offen gestalteten Vertrag, auf den man dann vielleicht auch eben verändern kann, weil, und das ist durchaus eine Variable, die man einfach im Hinterkopf behalten sollte, dass die Wetterereignisse natürlich sich auch verändern können, gerade im Zusammenhang des Klimawandels. Und grundsätzlich stellt die Errichtung des GERD-Staudamms gar nicht so ein großes Problem dar. Es ist eher die Sorge, dass es zu Problemen führen könnte, wenn es jetzt zum Beispiel zu einer mehrjährigen Dürreperiode kommen könnte. Dann haben wir tatsächlich eine eher dramatisch gehaltene Situation. Und dafür hätten Sudan und Ägypten gerne eine Lösung gehabt.
Wenn wir jetzt auf Äthiopien, den Sudan und Ägypten schauen, wo gibt es denn auf der Welt ähnliche Konflikte, vielleicht auch mit positiven Beispielen, wo man sich gut einigen konnte?
Ja, das ist tatsächlich dahingehend eine spannende Frage, denn wir reden sehr häufig von so einer Sorge, dass es Wasserkonflikte geben wird und dass wir irgendwann in eine Situation kommen werden, in dem es wirklich viel mehr Kämpfe und Kriege um Wasser geben wird. Tatsächlich ist das empirisch aber nicht wirklich bisher bewiesen, denn die Situation bedarf sich gerade eher danach, dass es auch zu stärkerer Kooperation oder notgedrungener Koordinierung gibt bei Wasserbedarf. Wir haben immer mehr technologische Lösungen, also auch Meeresentsalzungsanlagen beispielsweise können auch den Wasserhaushalt einiger Länder quasi ins Positive schon umwandeln. Und gerade wenn wir so in unterschiedliche Regionen uns das angucken, im Indusflussbecken, Subsahara-Afrika, in Teilen von Südamerika, sind diese Länder immer schon auf grenzüberschreitende Flüsse angewiesen. Und dort gab es keinen klaren Ausbruch zwischen Ländern aufgrund dieser Wasserfrage. Dass jetzt ganze Staaten gegeneinander in den Krieg ziehen, wegen Wassermangel, ist bisher zumindest noch nicht vorgekommen.
Wo Sie gerade den Indus-Vertrag angesprochen haben zwischen Indien und Pakistan, da hatten wir aber gerade im Grenzgebiet ja diese Konflikte nach einem Terroranschlag. Und auch wenn dieser Vertrag seit den 1960ern ja besteht, hat Indien dann durchaus den mal ausgesetzt. Also das Drohpotenzial ist ja immer da, wenn Sie in die Zukunft schauen. Kann es diesen Krieg um die Ressource Wasser irgendwann doch wieder geben?
Genau, also nur weil wir das natürlich wissenschaftlich bisher noch nicht bewiesen haben, dass es das gibt, bedeutet das nicht, dass es gar keine Gefahr gibt. In Zeiten des Klimawandels, in Zeiten der Veränderung von Wettervariationen ist das natürlich eine Problematik, auf die man Acht geben muss. Und da gibt es schon genügend Ansätze, also auch Wasserkooperation, auch durch sogenannte Umweltmediation hervorzurufen, dass man eben Staaten und unterschiedliche Parteien an einen Tisch bringt, die gemeinsam über eine Lösung diskutieren, an der alle von ihnen interessiert sind, nämlich den Zugang und den fairen und freien Zugang zu einer Wasserressource beispielsweise zu haben. Denn wenn uns die Klimakrise etwas lehrt, dann ja genau das, dass wir das nicht unilateral in den Griff bekommen, sondern dass wir eigentlich viel, viel mehr Kooperation als weniger benötigen. Und da funktionieren solche transnationalen Wasserkorridore natürlich sehr gut, um solche Kooperation und vermehrte Koordination weiter voranzubringen.
Der Kampf um das Wasser. Eine Einschätzung von Tobias Zumbregel von der Arbeitsgruppe Humangeographie an der Universität Heidelberg. Äthiopien hat nämlich heute einen neuen Megastaudamm eingeweiht. Ein Problem, vielleicht aber auch eine Chance für die Nachbarstaaten. Und das waren die Themen des Tages für den heutigen Dienstag, der 9.9. Einen schönen guten Abend.